Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. In unseren Gärten suchen wir eine Stimmung, die eine uralte Sehnsucht nach der Einheit mit der Natur ausdrückt. So hält der Landschaftsarchitekt Guido Hager einen seiner Leitgedanken fest. Guido Hager ist heute Gast in Reflexe. Seit 25 Jahren ist Hager als Landschaftsarchitekt tätig und sein Œuvre ist facettenreich. Zurzeit gestaltet er die Rheinuferpromenade in Basel. Er hat den Barockgarten Herrenhausen in Hannover ergänzt. In Berlin hat er eine Tankstelle in ein wunderbar intimes Paradies verwandelt. Und für den libyschen Revolutionsführer Gaddafi hat er in Tripolis einen riesigen Volkspark entworfen. In einem Buch zieht Guido Hager nun Bilanz über seine bisherige Tätigkeit. Karin Salm hat ihn zum Gespräch getroffen.
Guido Hager, seit 25 Jahren arbeiten Sie als Landschaftsarchitekt, haben unglaublich viele Anlagen entworfen. Eine große Anlage in Berlin bei einer Wohnüberbauung für 320 Wohneinheiten der Wohnsiedlung McNair, haben an historischen Anlagen weitergebaut, weitergestaltet, die Stadthausanlage in Zürich, in Basel an einem großen Projekt. Und nun ziehen Sie Bilanz, sage ich mal, in einem Buch, wo man nachlesen kann, welche Projekte Sie alles entwickelt haben in diesen 25 Jahren. Und da erstaunt mich ehrlich gesagt etwas, nämlich den Auftakt in diesem Buch macht nicht eine Anlage mit einer großen Geste, sondern es ist der Kakteenfreund von Spitzweg. Also ein Mann, eine Person, der bewundernd seine Kakteen, insbesondere einen Kaktus, sich anschaut. Und da habe ich einfach die große Geste vermisst gleichsam und mich gefragt, was soll das eigentlich?
Der Bezug zum Garten, der Bezug zur Natur, der Bezug zur Pflanze, das bleibt meine Triebfeder. Und ich glaube, deshalb habe ich diesen Kakteenfreund dem Buch vorangestellt, weil es so diesen Impetus des liebevollen Umgangs mit etwas, was man gerne hat, zeigt, darstellt, wo die Welt draußen nicht ausgeklammert ist, aber durch eine Mauer ausgegrenzt. Die Welt draußen wird mit einem kleinen blauen Himmel ins Bild genommen, aber es ist ganz klar die Innenwelt. Und wenn ich an eine Straße denke, wenn ich an einen Platz denke oder einen Park, dann bilden diese einen Kosmos, eine Innenwelt, eine Straße, die hat ein Ziel, die hat eine Prägung, die hat einen Charakter. Menschen wohnen an einer Straße. Es ist also nicht der Garten das primäre Ziel meiner Auseinandersetzung, sondern diesen Charakter zu finden, wie ich mit einer Örtlichkeit umgehe. Und da finde ich den Kakteenfreund von Spitzweg eigentlich ein ganz schönes Abbild von meiner Denkweise. Und das Buch war natürlich ein bisschen so diese Möglichkeit, meine Denkweise aufgrund der Entwürfe, aufgrund der ausgeführten Werke darzustellen, zu vermitteln.
Lassen Sie mich jetzt nicht auf den Park da irgendwie diese Spur weiterverfolgen, sondern den Garten und weiterbleiben in Ihrem Buch. Nämlich das zweite Bild in Ihrem Buch ist auch so ein merkwürdiges Bild. Eines, das ich schon häufig gesehen habe. Es ist offenbar die Passstraße über den Julier in Bivio. Dort auf einer Wiese ein kleiner Garten. Und dieser Garten ist eigentlich nichts mehr als ein Zaun. Und in diesem Garten steht ein hoher Baum. Ist das quasi der Prototyp eines Gartens, ein Zaun und ein Baum und voilà, das ist der Garten?
Das ist so, es gibt ein Bild, die älteste Abbildung der Sumerer, etwa 3000 Jahre alt oder 3000 vor Christus, muss ich sagen. Das zeigt genau das gleiche Bild, ein dreieckiger Zaun, der mit einem Baum in der Mitte einen Garten charakterisiert. Es ist ein Urtypus, es ist ein Urbild. Es zeigt aber auch, und das meine ich auch damit, dass es immer um ein Innenleben geht und um ein Außenleben. Und dieses Innenleben, dieses starke Moment, wo nicht alles offengelegt wird, sprich, wir sehen keine Blumen, die in diesem Julia-Pass-Garten drin sind, wir sehen nur den Baum, wir sehen nur den Zaun und das, was es eigentlich ausmacht, das wird verborgen. Also dieses Moment von Innenleben und verborgenem Innenleben gegenüber einer unendlich weiten Außenwelt, das ist so das Sinnbild für mich für einen Entwurf wo ich dann auch in der großen Struktur denken kann, Zaun, Baum, und dann mich dem Innenleben widmen kann, den Pflanzen.
Und Sie haben jetzt von Sinnbild gesprochen, aber jetzt blöd weitergefragt, was ist denn der Sinn eines Gartens? Also ist das das Stillen einer privaten Sehnsucht oder was ist das?
Ich glaube, wenn man heute von Garten spricht, dann meint man oft die Repräsentation. Die ist natürlich immer auch da, weil ein Garten ist eine Kunstwelt, es ist etwas, die man mit viel Energie, die einen mit täglicher Arbeit im Schrebergarten, die anderen mit Fremdenergie, wenn sie zum Beispiel einen Landschaftsarchitekten engagieren, wenn sie das in Ausführung geben. Aber ich glaube, es geht um mehr bei einem Garten. Und das soll auch dieses Buch ein bisschen zeigen. Es geht darum, dass es doch immer um diesen Verlust mit der Einheit von Natur geht. Wir haben heute Naturschutz, wir haben heute Umweltschutz, wir haben Raumplanung. Und ich glaube, es geht nicht nur um dieses Physische, sondern es geht auch um das Metaphorische, was in einem Garten liegt, was uns halt mit der Vertreibung aus dem Paradies, mit dieser uralten Geschichte immer noch anhängt und mit der Sehnsucht, danach wieder zurückzufinden in irgendeinen Kontakt mit der Natur. Und das ist eine der Triebfedern für den Bau eines Gartens.
Jetzt, wenn ich Sie Ihnen so zuhöre, Guido Hager, dann kommen mir so Bilder von einer gewissen Form von Üppigkeit, oder? Also diese Kombination der Künstlichkeit, der Natürlichkeit, sich wieder verankern mit der Natur. Und da kommt mir ein Garten von Ihnen in den Sinn, in Berlin eine Tankstelle, die liegt an einer Straße, wo der Verkehr vorbeitost und braust, eigentlich eine ganz unwirtliche Stelle. Und da haben sie einen ganz einfachen Garten gemacht. Wieder der Zaun, eine Mauer, die mehr oder weniger eingekleidet mit grünem Bambus. Und dann aber das Interessante, mehrheitlich so eine Kiesfläche, eine harte Kiesfläche hingelegt und auf dieser Kiesfläche 4 oder 5 große Föhren gepflanzt und nur vereinzelt ein paar Pflanzen hingestellt. Also das Gegenteil eigentlich einer Üppigkeit, etwas unglaublich Reduziertes. Muss ein Garten, heißt es, auch reduziert sein? Oder ist mein Bild der Üppigkeit, was Sie vorhin geschildert haben, einfach schlichtweg falsch?
Sehr wahrscheinlich, wenn verschiedene Leute diesen Garten betrachten, dann würden die einen mehr von der Konzeption her, so wie Sie, die stilistische Strenge sehen. Es sind wenige Pflanzen, die die Struktur ergeben. Es sind Kiefern, es sind japanische Zierkirschen und es ist der Bambus. Das resultiert aus einem Prozess mit dem Bauherrn, der eine Geschichte von 3 chinesischen Kaisern nacherzählt haben wollte in seinem Garten. Bei mir war es mehr dieser Bezug zu Giulietta degli Spiriti, der für mich so diese Sinngebung war, dass diese Wärme, dieser Duft der Kiefern, die nicht nur an die Mark erinnern soll, sondern eben auch an Italien, an diese Sehnsucht nach Italien, das war diese andere Geschichte. Und der Bezug zur Üppigkeit, der war schon natürlich auf dieser Ebene, dass es ein introvertierter Ort ist gegenüber dieser Stadt, die mit ihren Blockrandbauten, mit ihren ganzen sozialen Problemen, die an dieser Stelle der Stadt stattfinden, vor den Toren, vor den Mauern, mit dem Straßenstrich, die diese introvertierte Welt zu einer üppigen Welt machen soll. Der Bambus, der gibt das einerseits vor, der wuchert wie verrückt und strahlt so etwas Ruhiges, aber Wüchsiges aus. Und dann war es insbesondere der Wunsch des Bauherrn, dass er immer 12 Monate etwas Blühendes haben wollte. Natürlich der Grund dazu, eine Staudenpflanzung zu integrieren im Bambus drin, aber auch auf dieser Kiesfläche, wo immer etwas blüht. Diese Inseln in der Kiesflächen sind im Moment relativ mager. Die sollen sich versamen, die Pflanzen. Die ganze Kiesfläche darf überwuchert werden. Manchmal sind da nur der Bauherr und die Vögel, die sehr häufig im Garten sind. Manchmal hat er Gäste, 30, 40 Leute, und die werden dann ihre Wege durch diese Wildnis in diesem urbansten Ort machen. Also es ist eine eigene Art des Prozesses, was dieser Garten vorgibt, in der Denke von einer Geschichte hin zu einer wuchernden, üppigen, kleinen Landschaft.
Jetzt haben Sie etwas sehr Schönes, Interessantes gesagt, dass dieser Garten letztendlich auch eine Geschichte erzählt oder der Hintergrund dieses Gartens ist unter anderem eine Geschichte. Ist das im Idealfall immer so, dass ein Garten eine Geschichte erzählt?
Nein, ich glaube, die Geschichte des Gartens ist immer eine Selbstreflexion des Gartens an und für sich. Also wir haben die Gartengeschichte, die geht immer aufs Paradies zurück. Wir haben zwei Paradiesvorstellungen, jene der zentralen Quelle mit den vier Flüssen in die vier Weltgegenden und die andere, das ist eher der Garten, den wir aus dem Paradies kennen, der in der Sixtinischen Kapelle abgebildet ist, wunderbar. Also der eher den Landschaftsgarten meint und nicht diesen byzantinischen, orientalischen Garten oder barocken Garten, der dann auch wieder dort zu einer gewissen Anwendung kommt. Ich glaube, diese Geschichten, wie ich sie jetzt erzählt habe mit den drei Kaisern, das war so ein Spiel, das sich aus der Zusammenarbeit ergab. Aber ich möchte nicht über jeden Garten eine Geschichte legen, das könnte zugesucht werden. Aber es ist immer schön, wenn man so eine Idee hat dahinter, die vielleicht fürs Verständnis des Gartens nachher so wie eine Brücke bildet, weil der Garten als solches bleibt ja jedes Mal ein Unikat und jeder ist wieder anders und dann ist es auch schön, so eine Brücke zu diesem Einzelnen zu finden.
Jetzt haben Sie, Guido Haag, am Anfang dieser Sendung Reflexe hier auf Schweizer Radio DRS 2 den Park erwähnt. Ich bin eingeschwenkt zuerst auf den Garten, eben auch aufgrund dieser doch sehr eindrücklichen Bilder in Ihrem Buch, diesen kleinen prototypischen Garten am Juliapass. Trotzdem jetzt zurück eben zu den Parkanlagen, zu den Perken. Was ist es für Sie für ein Unterschied als Landschaftsarchitekt, ob Sie einen Garten entwerfen oder einen Park? Ich gehe mal davon aus, dass der Unterschied ist, der Park ist etwas Privates, da kooperieren Sie mit einer Person, die Ihre Geschichte oder Ihre Leidenschaft hier auch sehen will. Ein Park hat immer noch den öffentlichen Aspekt, also verschiedene Nutzer, von denen Sie nicht genau wissen, wer sind die. Was hat das für Ihre Entwurfshaltung für eine Folge?
Es ist schon so, wie Sie sagen, natürlich ist beim Park die öffentliche Hand, der Auftraggeber ganz entscheidend. In welche Richtung das es geht, will er mehr einen Park haben, der in die Nutzungsrichtung geht, sprich muss viel Kinderspiel anbieten, muss für alle Altersklassen etwas anbieten, das haben wir fast immer in einem innerstädtischen Park heute als grobe Vorgabe, muss er mehr repräsentativ sein, das kann es auch geben, das ist heute eher selten, weil normalerweise die Parkanlagen für die neuen Quartiere eher zu klein bemessen sind. Diese Großzügigkeit einer repräsentativen Anlage können wir uns weniger erlauben. Aber
finden Sie das schade?
Ich finde es dort schade, wo es manchmal dieser Ruhe fehlt, in einem öffentlichen Park, wo es manchmal toll wäre, wenn Sie ans Arboretum in Zürich denken, eine Anlage, die vor 120 Jahren hergestellt wurde, mit einem wissenschaftlichen Überbau der Baumsammlung, Arboretum heißt ja die Baumsammlung, mit einer Sammlung von Steinen, Gesteinen, die heute nicht mehr tragend ist. Die Baumsammlung, die ist heute nicht mehr wissenschaftlich wichtig oder wird auch nicht mehr verfolgt. Aber das Gerüst des Parks, der Entwurf des Parks, der ist heute absolut tragbar. Es hat keinen Kinderspielplatz in diesem Park, es hat kaum Kunst in diesem Park, es hat einen Kiosk am Parkrand, es hat einen Brunnen und sonst eigentlich nur Rasenfläche, Bänke und Wege und Bäume. Und das ist für mich ein repräsentativer Park, der sowohl im Sommer wie auch im Winter absolut wirkt und seinen Nutzen erfüllt, auch für eine große städtische Bevölkerung. Und diese Art von Parks, die finden wir heute kaum mehr, sondern diese Nutzungen, die sind schon sehr prägnant. Die werden oft vorgegeben. Uns Gestaltern obliegt es dann, wie wir die in ein Gesamtkonzept einbinden, dominieren diese Nutzungen den Park oder sind sie dem Park entwerferisch untergeordnet. Und mich interessiert natürlich auch, wie entsteht ein Werk und wie ist nachher die Wirkung des Werkes.
Sie sagen eben, wie entsteht ein Werk? Wie ist Ihr Werdegang entstanden als Landschaftsarchitekt? Sie sind 25 Jahre in dieser Profession tätig und da finde ich es unglaublich spannend in Ihrem Buch, wie Sie das darlegen, dass Sie nicht von Anfang an entwerferisch tätig waren primär, sondern eben sich irgendwie abrackern mussten mit diesem Arboretum, da ein Parkpflegewerk zu erstellen. Also das heißt, wirklich angefangen mit der Analyse zu verstehen, was haben sich die Leute damals gedacht, wie ist so etwas entstanden. Ist das jetzt nachträglich gesehen ein Glücksfall, dass Sie sich mit der Historie beschäftigen mussten, oder hat Sie das gehindert?
Von mir aus würde ich das auf jeden Fall als Glücksfall bezeichnen. Auch heute, wir machen ja immer noch sehr viele Parkpflegewerke und es ist jedes Mal ein Genuss, in den Akten Überlegungen zu finden, die ein Gestalter hergestellt hat aufgrund seiner Bestellung. Wie ist er damit umgegangen? Was hat er inhaltlich und formal dafür eine Sprache gefunden? Und wie wirkt dieser Park heute? Und welche Eingriffe wurden in der Zwischenzeit getätigt von Personen, die manchmal mehr und manchmal weniger sich mit diesem Park auseinandergesetzt haben? Wo sind die Fehler eingebaut worden und wo sind aber auch absolut positive Momente in der Entwicklung des Parks seit seiner Entstehung bis heute einbezogen worden? Um das zu werten und das daraus Rückschlüsse für die weitere Entwicklung der nächsten 20, 30, 50 Jahre zu gewinnen. Das finde ich eine ungeheure Bereicherung, auch nachher dann für die Diskussion, wie gehen wir mit neuen Parks um.
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wie machen Sie diesen Sprung quasi jetzt von der Historie auf neue Parkanlagen?
So wie ich einen Park lesen kann, kann ich ja bei einem neuen Entwurf, bei einem Wettbewerb zum Beispiel, nie einen Entwurf einfach von Anfang an verstehen. Da gehe ich immer von Null aus. Mit dem Wissen aber, was all diese alten Parks in ihrer Geschichte können, kann ich gewisse Überlegungen auch bei Neugestaltungen annehmen, kann ich voraussehen oder kann mir es überlegen, wie gehe ich damit um. Zum Beispiel, wie robust muss ein Parkgerüst sein? Wie stringent muss eine Gestaltung sein, dass wenn auch in 20 Jahren der verändert wird oder wenn er mal über einige Jahre schlecht gepflegt wird, was kann er bieten? Gibt es genügend Aufmerksamkeiten, die diesen Park gegenüber anderen Parks auszeichnet? Also wie ist diese inhaltliche Dichte eines Parks, obwohl man immer davon ausgehen muss, der muss 100, 200 oder mehr Jahre alt werden und man hat das selber nicht mehr in der Kontrolle. Wenn ein Park fertig gebaut ist, dann ist man als Gestalter weg. Im besten Fall wird man noch einmal gefragt, wenn es um eine Umgestaltung geht. Das ist mir mit meinem Erstlingswerk passiert, einem Kinderspielplatz. Da durften wir dann die Renovation unseres ersten Werkes vornehmen. Das ist natürlich spannend zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Insbesondere haben sich auch die Sicherheitsbestimmungen in diesen letzten 25 Jahren enorm verschärft.
Sie haben jetzt eben davon gesprochen, ganz neue Anlagen zu entwerfen, sich die auszuhacken. Ein großes Projekt haben Sie am Laufen, Guido Hager, was jetzt auch ein bisschen eher auf Eis gelegt ist. Ist vielleicht das Bild falsch, aber in Tripolis dort einen großen Volkspark zu entwerfen, zu entwickeln. Das ist ja etwas, was man kennt eher von Architekten, dass die gefragt werden, haben Sie da keine moralischen Bedenken in einer Diktatur, ich denke jetzt an China, da etwas zu bauen. Das sind ja Fragen, die sich Architekten immer wieder gefallen lassen müssen. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage als Landschaftsarchitekten, war da nie ein moralisches Bedenken, jetzt eben in Tripoli für Gaddafi zu bauen?
Diese Bedenken waren am Anfang da. Wir haben uns über die Botschaft, aber auch in diesem Kollegium, wo wir eingeladen waren, für den neuen Regierungssitz der libyschen Regierung in Tripoli zu jurieren. Ein internationaler Wettbewerb war ausgeschrieben. Da haben wir uns diese Fragen natürlich gestellt und haben gemerkt, dass in den vergangenen Jahren, das heißt 2006, 2007, ein Demokratisierungsprozess im Land stattgefunden hat. Und alle Zeichen waren eigentlich auf eine Öffnung des Landes gerichtet. Natürlich waren damals noch die Krankenschwestern aus Bulgarien gefangen, aber auch die kamen dann frei. Und so haben wir das natürlich ganz anders eingeschätzt, als uns die Geschichte dann gezeigt hat. Wir glauben, dass wir nicht mit dem Fernbleiben einem solchen Land eine gewisse Öffnung mitverhelfen können, sondern ich glaube, dass gerade das Schaffen von Parkanlagen, aber auch das Schaffen von Plätzen eine gewisse Bedeutung haben kann, indem sich die Leute an anderen Orten finden können, indem sie ein Freizeitverhalten entwickeln können, das sozusagen nicht amtlich geregelt ist, sondern das ihnen wirklich ein gewisses Gefühl an Freiheit gibt. Und das mag aus der heutigen Zeit naiv klingen, das war aber damals die Triebfeder. Von daher bin ich sehr, sehr froh, habe ich Libyen und die Libyer oder einige davon kennengelernt und eine angenehme Zusammenarbeit empfunden und habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie dieser Park, ob der gebaut wird oder nicht gebaut wird.
Sie haben es eben erwähnt, der Park als öffentlicher Ort, auch als Raum der Freiheit. Ist das, dass der Park ein Ort der Freiheit ist, wo ich mich eigentlich so bewegen kann, wie es mir gefällt?
Ein Park ist immer ein Gegenort. Und ich glaube, dieser Gegenort muss nicht wie im Garten mit einer Wand oder mit einem Zaun umzäunt eingegrenzt werden. Das kann sein. Das ist der Central Park ein schönes Beispiel und auch ein gutes Vorbild für eine heute noch immer gültige Art der Anlage eines Parks, nicht von der formalen Ausgestaltung her, aber von der inhaltlichen Ausgestaltung her. Und auch der hat Mauern, obwohl keine Zäune, keine Tore, aber er ist im Prinzip öffentlich zugänglich und das wäre auch in Tripoli so gewesen. Und ich glaube schon, dass man sich anders fühlt als in den Quartieren, wo man wohnt, wo man allenfalls einen privaten Rückzug hat in seinem kleinen Garten. Es gibt auch in Tripoli sehr, sehr viele kleine Höfe, sehr viele kleine Gärten in der Stadt, die aber privat sind allesamt. Und so ein öffentlicher Park, der lässt ein ganz anderes Zusammensein aufkommen.
Machen wir am Schluss unseres Gesprächs hier in Reflexe noch einen Bogen. 25 Jahre sind Sie als Landschaftsarchitekt tätig, Guido Hager. Die Frage jetzt von diesen 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, was ist Ihre Einschätzung? Wie haben sich die Ansprüche einer städtischen Bevölkerung an Ihre Parkanlagen, wie hat sich das verändert? Sind die Ansprüche klarer, eindeutiger geworden? Ist das Bedürfnis nach Grün oder nach einer Anlage auch gestiegen? Wie hat sich das verändert?
Ich glaube, die Räume in der Stadt sind enger geworden. Und von daher ist auch das Bedürfnis an öffentlichen Anlagen enorm gestiegen. Als ich mit dem Parkpflegewerk Arboretum vor 25 Jahren begonnen habe, war kaum ein Druck spürbar. Und in der Zwischenzeit, wenn Sie im Sommer da sind, ist es überlaufen. Und das ist mit allen Parkanlagen so. Aber der Genießer, den gab es immer schon. Und den Genießer gibt es heute noch, das ist der Flaneur, der stille Betrachter, der mehr wissen will als nur derjenige, und das ist vielleicht auch eine Änderung, als derjenige, der die Parkanlagen benutzt. Und ich glaube, das ist für die Parkanlagen schon eine riesige Herausforderung, diese ganzen Massenaufläufe an den Abenden im Sommer, die halt einen ungeheuren Druck ergeben und die Herausforderung ist weniger daran die Gestaltung, sondern an den Unterhalt, der Immenses leisten muss. Nur das können wir mit der Gestaltung natürlich nicht. Wie viele andere Dinge können wir das nicht in eine Richtung, in eine bessere Richtung drücken. Aber ich glaube, der Anspruch an die Parks, der war immer da, ist immer beliebt, aber heute ist es ein aggressiverer Anspruch an die Parks.
Und das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Gestaltung. Also Sie haben ja auch im Verlauf des Gesprächs erwähnt, dass so ein Park auch eine gewisse Form der Robustheit haben muss in der Struktur. Das hat doch auch etwas zu tun mit der Masse, die da einen Druck ausübt.
Das hat schon was damit zu tun. Wir reagieren natürlich auch darauf. Ein Arboretum, das war vor 100 Jahren noch nicht erlaubt, die Rasenflächen zu begehen. Das ist klar, heute muss man damit ganz anders umgehen. Das ganze Wassermanagement ist heute ein ganz anderes als vor 100 Jahren. Der Unterhalt, das ist ganz wesentlich, der wird immer stärker eingeschränkt in vielen Städten. Und das gibt schon Probleme auf an die Gestaltung, also diese Robustheit. Damit darf aber das eigentliche Gefühl an Atmosphäre und an Wirkung nicht verloren gehen. Und das ist unsere Aufgabe und das ist, glaube ich, dieses Moment, wo wir in einem Park Räume schaffen können, Räume, die uns Aufgehobenheit signalisieren, Räume, die uns aber auch einen Weitblick, sozusagen eine Freiheit geben. Und da sind wir nach wie vor gefordert.
Diese Stimmungen, die Sie erwähnen, da frage ich mich nur oder erinnere mich, vor 50 Jahren wurde der Garten des Poeten erfunden, sage ich mal, von Ernst Kramer, auch einem Schweizer Landschaftsarchitekten, die G59, das war die Gartenausstellung 1959. Er hat da 4, sage ich vereinfacht, Grasenpyramiden hingestellt, ein Wasserbecken und vereinzelt nur Blumen in Töpfen präsentiert. Das gab damals in der Zeitung einen ziemlichen Aufruhr. Die Leute haben vielleicht nicht Skandal geschrien, aber waren ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und ich frage mich jetzt eben darum, auch wenn Sie das mit der Stimmung erwähnen, haben Sie das Gefühl, so ein reduzierter Gartenentwurf würde von den Leuten akzeptiert und sagen, doch, darin fühle ich mich wohl, in 4 Graspyramiden mit einem rechteckigen Wasserbecken?
Heute wäre das kein Problem. Ich glaube, dass Harte in der Landschaftsarchitektur, dass das zwar nicht meine Sprache ist, also das bin ich jetzt nicht der Landschaftsarchitekt, der diesen Weg geht, aber ich glaube, Provokation ist fast nicht mehr möglich. Und das ist dann meine Überlegung, wieso sollen wir provozieren? Wir können schöne Räume schaffen, wir können angenehme Räume schaffen und vielleicht gibt es dann irgendwann wieder eine Zeit, wo Provokation nötig ist. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, wo alles denkbar ist, braucht es eher ruhige Räume, zurückhaltende Räume und das können auch 4 Rasenpyramiden sein.
Aber Sie sagen, die 4 Rasenpyramiden, das sind nicht Ihr Ding. Wissen Sie denn, warum das nicht Ihr Ding ist?
Ich möchte es nicht mal abweisen, dass ich das nie machen würde, aber es liegt nicht auf dem Radar. Und ich glaube, ich habe noch andere Dinge, die mir wichtiger sind. Die Arbeit mit Wasser finde ich ganz entscheidend, weil die doch zur Belebung eines Ortes sehr beiträgt. Und diese Vielfalt, das ist natürlich so die Krone der Gartenkunst. Es gibt in der Geschichte Beispiele, wo Fontänen angelegt wurden, die der Bauherr nie gesehen hat, dass sie steigen, weil die Wassertechnik einfach nicht da war. Wir haben das bedeutend einfacher heute. Wir haben mit Elektrizität und Pumpenleistung können wir das. Aber auch da gehört natürlich ein geschicktes Wassermanagement dazu, wie mit wie wenig Wasser ein Garten bewässert werden kann, wie wenig Wasser große Teichflächen bewirtschaftet werden können. Da war auch dieser Stadtpark in Tripoli eine enorme Herausforderung, um da natürlich mit einem Minimum an Wasser ein Maximum an Wirkung zu erzielen und dieses Moment aber nicht zu verlassen, nur weil es teuer oder gefährlich ist, sondern den Park immer seinem Wasser zu geben. Das ist für mich sehr wichtig. Wichtiger als Elemente wie die Pyramiden, aber deswegen sind die Pyramiden nicht schlecht.
Ja gut, man kann sagen, beim Wasser gefährlich oder aufwendig teuer in der Wartung. Man kann ja auch sagen, es ist eine wirklich existenzielle Lebensgrundlage, die hier im dümmsten Fall verschwendet wird.
Ja, da kommen wir aufs Utilitäre zu sprechen und ich glaube, da kann man sagen, jeder Park, jeder Garten, der ist nicht lebensnotwendig. Ich kann überleben in Krisenzeiten, ohne einen Park oder Garten anzulegen zu müssen. Andererseits ist gerade auch in Krisenzeit das Moment, dass man sich in einem Park oder in einem Garten wiederfindet, unendlich hintergründig wertvoll. Es gibt auf einer ganz anderen Ebene, auf einer Seelenebene, gibt es einem sehr viel Mut und gibt es einem sehr viel Zuversicht.
Der Landschaftsarchitekt Guido Hager. Karin Salm hat ihn zum Gespräch getroffen und das erwähnte Buch heißt schlicht und einfach Guido Hager, Landschaftsarchitektur. Erschienen ist es im Hatje Kanz Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.